Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, wie werde ich glücklich? Oder was sind Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich sage, Alter, in dem Moment, ich war richtig glücklich. Wie werde ich glücklich? Und diese Frage, die stellen sich viele Menschen, natürlicherweise. Man fragt sich, wie kann ich ein Leben haben, das so glücklich und so schön wie möglich ist? Und vor einigen Jahren gab es dafür auch mal eine Umfrage in Deutschland und ich habe euch das Ergebnis mal mitgebracht. Es wird jetzt gleich eingeblendet. Und da seht ihr auf Platz 1, die Frage war, was macht einen Menschen glücklich? Auf Platz 1 mit großem Abstand ist die Gesundheit. Die Menschen sagen, okay, wenn ich ein gesundes Leben habe, wenn ich keine Krankheit habe, wenn ich alles machen kann, dann bin ich glücklich. Oder dann war die Partnerschaft, Familie oder andere Menschen ein großer Block, wo Menschen gesagt haben, ich werde glücklich, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mich mögen, die mich lieben, wo ich mich aufgenommen fühle. Und dann sind einige andere Dinge, unter anderem auch Beruf, Erfolg. Und ganz unten ist der Glaube. 25% der Befragten haben gesagt, der Glaube ist das, was mich glücklich macht. Tatsächlich ist zum Beispiel das Geld deutlich drüber als der Glaube mit 47%. Und die Frage stellen sich die Menschen zu Recht, was macht mich glücklich? Und ich möchte diese Frage heute in diesem Thema von der Bibel her beleuchten. Es geht in eine neue Themenreihe und Matteo hat es am Anfang schon gesagt, es geht um die Bergpredigt. Die Bergpredigt, so wie wir sie jetzt miteinander beginnen werden zu betrachten oder auch in den nächsten Wochen, damit meinen wir Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 in der Bibel. Das ist eine lange Rede Jesu, die als Bergpredigt bekannt ist. Es ist das Zentrum der Lehre Christi. In dieser Lehre steckt so viel drin, dass die Theologen sich bis heute die Köpfe zerreißen darüber, was ist hier gemeint, was nicht, und immer mehr Tiefe ergründen, die in dieser Lehre drinsteckt, und sie kommen einfach nicht an ihr Ende, weil diese Predigt von Jesus so heftig ist. Man ist sich unter anderem nicht sicher, ob diese, was wir jetzt als Bergpredigt bezeichnen, Kapitel 5 bis 7, ob das eine zusammenhängende Predigt war, die Jesus gehalten hat, oder mehrere kleine, die Matthäus einfach zusammengetragen hat zu einer Bergpredigt. Ist auch gar nicht so wichtig, denn der Inhalt zählt und den wollen wir uns angucken. Und die Predigtreihe wird euch zum Kern des christlichen Glaubens führen. Es ist eine unglaubliche Reise in die Tiefe der Theologie von Jesus selbst, der Lehre, die Jesus selber weitergibt. Und heute ist die erste Predigt in dieser Reihe. Wir wollen uns quasi die Einleitung anschauen, die Jesus gewählt hat. Und Jesus wählt die Seligpreisung als Einleitung. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der Schlüssel zum wahren Glück, die Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen, diese Verse, die wir uns gleich anschauen werden, die gehören zu den bekanntesten Versen der Bibel. Sie werden häufig zitiert, auch viele Ungläubige kennen diese Seligpreisungen. Das ist sehr, sehr bekannt. Und bevor wir in die eigentlichen Seligpreisungen starten, finden wir in dem Text, in den ersten zwei Versen von Kapitel 5, so einen kleinen Einstieg, bevor es dann wirklich losgeht mit der Predigt. Und bevor wir dann in die Seligpreisungen einsteigen, ich lese euch einmal die ersten zwei Verse auf. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen, ansonsten ist der Text auch hier vorne. Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach. Mit er ist hier natürlich Jesus gemeint. Jesus ist diese Person, die mit er hier am Anfang bezeichnet wird. Und wir sind hier eigentlich direkt im Geschehen. Jesus sieht eine Volksmenge vor sich. Welche Volksmenge, wo kommt die auf einmal her? Das erfahren wir in den Versen davor. Ende von Kapitel 4 wird beschrieben, dass Jesus durch ganz Galiläa zieht und in den Synagogen und überall predigt. Und die Leute hören ihn, die Leute sehen seine Wunder und von überall her kommen die Menschen zu Jesus und wollen ihn sehen, die wollen dabei sein. Die Menschen kommen in Scharen, sie hören von dieser Berühmtheit und sie wollen bei der Action dabei sein, die wollen nichts verpassen. Und als Jesus die Menge sieht, Was stand da? Fängt er direkt an zu predigen und haut es ihnen allen um die Ohren? Nein. Jesus steigt auf einen Berg. Und was steht dann danach? Und die Volksmenge folgt ihm? Nein, das steht da auch nicht, sondern seine Jünger setzen sich zu ihm, die treten zu ihm. Gemeint sind hier nicht die 12 Jünger. Dann wird das in Matthäus und den anderen Evangelien, die werden immer spezifisch benannt. Die 12 waren mit Jesus oder die 12 Jünger kamen zu Jesus. Also der Begriff Jünger, der muss hier etwas breiter verstanden werden. Wir wissen zum Beispiel aus vielen anderen Stellen aus den Evangelien, dass Jesus nicht nur mit seinen 12 Jüngern umhergereist ist. Es gab viele Situationen, wo nur der engste Kern von Jesus und seine 12 Jünger dabei waren. Aber es waren auch immer viele andere Menschen mit dabei. Wir erfahren zum Beispiel in einem Evangelium in Johannes, dass Jesus mehrere Jüngerinnen hatte, die ihm auch gefolgt sind. Und so hören wir von verschiedenen Nachfolgern, die immer mit dabei waren. Menschen, die Jesus nachfolgen wollten, die an seiner Lehre interessiert waren. Und wir erfahren nicht, wie viele genau jetzt zu Jesus auf den Berg kommen und mit ihm da sind. Wir erfahren aber, dass es Jünger sind. Es sind Jünger Jesu, Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und das ist das Publikum der Bergpredigt. Wenn ihr jetzt diese ganzen nächsten Kapitel lest und die Predigten hört, dann müsst ihr immer vor Augen haben, zu wem spricht Jesus gerade. Und es sind Nachfolger, es sind Jünger Jesu. Das ist das Hauptpublikum. Das ist wichtig, damit ihr versteht, warum Jesus verschiedene Sachen sagt. Weil das Publikum bestimmt natürlich auch immer, wie man predigt. Wenn ich in einer Kinderstunde diese Predigt halten würde, dann würde ich anders mit euch reden, als wenn es jetzt in der Jugend ist. Und so bestimmt das Publikum natürlich immer ein bisschen die Predigt selber auch. Und der zweite Vers, der wirkt wie so ein riesiger Spannungsbogen, so ein Doppelpunkt zu der Lehre, die gleich kommt. Vers 1 schildert das Setting. Wir wissen, Jesus ist auf dem Berg, einige Jünger kommen zu ihm, setzen sich hin und das ist das Setting. Und Vers 2 baut die Spannung auf. Jesus geht auf einen Berg, die Jünger sitzen vor ihm und jetzt, was wird Jesus jetzt sagen? Und dieser ganze Vers, der sagt nur aus, und Jesus sprach, Doppelpunkt. Und jetzt kommt die Predigt und dann beginnt die wunderschönste und großartigste Predigt, die je gehalten wurde. Wer von euch war auf der Jugendfreizeit in Österreich mit dabei? Einmal melden. Oh, die meisten sogar. Und da gab es einen besonderen Tag, da gab es eine besondere Aktion, die ihr gemacht habt. Nämlich ist ein Teil von euch, eine kleine Gruppe, auf eine ganz besonders schwere Wanderung aufgebrochen. Ihr wolltet, der Hochkönig war es, glaube ich, ne? Ihr wolltet auf den Hochkönig gehen, den Berg, und da ist nur ein kleiner Teil ist damit hochgegangen. Leute, die wirklich wollten, die sich das Ganze antun wollten, es war unfassbar anstrengend, habe ich mir sagen lassen. Und diese Menschen, die wollten das unbedingt machen und die sind auf diesen Berg gegangen. Und wisst ihr, genau das Bild ist so ein bisschen das, was wir hier sehen. Jesus sieht die Volksmenge und anstatt zu der Volksmenge zu sprechen, geht er erstmal auf einen Berg, damit wirklich nur die Leute ihm nachkommen, die wirklich seine Lehre hören wollen. Auf der Jugendfreizeit war es völlig egal, ob du mitgegangen bist oder nicht. Es hat keinen Einfluss auf dein Leben. Aber hier ist es ein großer Einfluss, weil die Menschen, die wirklich wollen, die nehmen diesen Berganstieg mit auf sich, die gehen mit Jesus da hoch. Die Menschen, die vielleicht nur für irgendeine krasse Aktion da sind, denken, ja, Jesus muss ja irgendwann runterkommen, ich warte einfach, hier, alles gut, ich tue mir das nicht an. Aber die Menschen, die wirklich wollen, die gehen mit Jesus hoch. Und für die ist diese Bergpredigt. Die Bergpredigt ist für echte Nachfolger Jesu. Und deswegen will ich dir direkt am Anfang die Frage stellen, bist du einer? Bist du ein wirklicher Nachfolger Jesu? Weil dann ist diese Bergpredigt und diese wunderschönen Zusagen der Bergpredigt genau für dich. Lasst uns jetzt in den eigentlichen Text von heute starten. So viel einmal vorweg zu der Bergpredigt allgemein. Es geht um die Seligpreisung und ich möchte gleich einmal den gesamten Text komplett vorlesen. Wir werden gleich 9 Seligpreisungen hintereinander lesen und der Aufbau der Seligpreisung ist immer genau gleich. Es beginnt mit der Aussage, glückselig sind, und dann wird eine Gruppe bezeichnet. Glückselig vielleicht ist eine alte Gratulationsformel. So wie wir zum Beispiel heute sagen, wenn jemand Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch. So war damals dieses glückselig eine Gratulationsfolge. Es heißt so viel wie zu beglückwünschen ist wer oder glücklich zu schätzen ist wer und dann halt das, was danach kommt. Vielleicht einmal ganz grob zu Verständnis. Im Alten Testament wird dieses Wort immer mit wohl dem, der übersetzt. Sagt euch vielleicht was aus den Psalmen. Anschließend, nachdem wir diese Einleitung haben, glückselig sind, wird eine Gruppe definiert, die sich glücklich schätzen kann. Und als nächstes beschreibt Jesus, warum sie glücklich sein sollten. Er beschreibt die Gabe Gottes für diese Menschen. Und mit diesem Aufbau im Hinterkopf lese ich jetzt einmal die nächsten Verse vor und achtet mal darauf. Ich lese die Verse 3 bis 12. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Hast du schon mal einen unlogischeren Text gelesen als den hier? Das ist doch eine Zumutung, was hier steht, oder? Das ist völlig absurd. Ich habe ja schon gesagt, am Anfang steht immer dieses glückselig wer. Das steht immer am Anfang. Und das kennen wir auch zum Beispiel aus dem Alten Testament. Da steht zum Beispiel im Psalm 33, Vers 12, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Das ist dasselbe Wort wie hier glückselig. Und das können wir nachvollziehen. Da steht, ja, glückselig sind die Menschen, die Gott auf ihrer Seite haben. Die können sich wirklich glücklich schätzen. Die haben Gott dabei, denen geht's gut. Völlig verständlich. Aber hier, glückselig sind die geistig Armen, die Trauernden, die Schwachen, die Leidenden. Das macht doch absolut keinen Sinn, oder? Das klingt schon zynisch zu sagen, freu dich, wenn du leidest. Das klingt absolut absurd. Ist das nicht völlig unsensibel von Jesus, zu leidenden Personen zu sagen, freu dich, wenn du leidest? Absolut unsensibel, oder? Was will Jesus damit sagen? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Und ich habe mich wirklich schwer getan mit einer Gliederung, weil jede Seligpreisung so ein bisschen ein eigenes Thema hat. Dennoch möchte ich in 3 Schritten mit euch jetzt durch diese Verse gehen, weil wir sehen, dass als erstes Jesus hier Menschen anspricht, die von Leid und Schwäche erleben. In den Versen 5 bis 9 danach spricht Jesus Menschen an, die eine veränderte Lebensweise an den Tag legen. Und in den letzten 2 Seligpreisungen geht es um verfolgte Menschen. Und ich komme zu meinem ersten Punkt, wenn Schwachheit stark macht. Ich lese noch einmal den Vers 3. Da steht, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Als allererstes richtet Jesus seine Seligpreisung an die Armen im Geist. Ihnen sagt er, dass ihnen das Reich der Himmel gehört. Und die Frage, die du dir vielleicht stellst oder die wir uns jetzt auf jeden Fall stellen, ist, wer sind die Armen im Geist und was ist das Reich der Himmel? Um diese Seligpreisung wirklich zu verstehen. Arm im Geist meint nicht die kognitive Fähigkeit der Menschen. Jesus sagt hier nicht, glückselig bist du, wenn du dumm bist. Das ist hiermit nicht gemeint. Arm im Geist meint etwas anderes. Es geht um eine geistliche Armut vor Gott. Die NEÜ übersetzt sogar, glückselig, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung das hier geht. Jesus sagt hier, glückselig sind die Menschen, die wissen, wie armselig sie vor einem heiligen Gott dastehen. Die wissen, dass sie Gott rein gar nichts zu bieten haben. Und was ist die Verheißung für diese Menschen? Ihnen gehört das Reich der Himmel. Und was ist dieses Reich der Himmel? Dieser Begriff Reich der Himmel kommt tatsächlich nur im Matthäusevangelium vor. Warum? Wisst ihr, im Judentum hat man schon damals im Alten Testament angefangen, den Eigennamen Gottes, Jahwe, nicht auszusprechen. Aus Grund von Angst und Ehrfurcht und wegen dem Gebot. In 2. Mose 20, Vers 7 steht nämlich, du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und aus Angst, dass sie den Namen Gottes missbrauchen, haben sie angefangen, den Namen einfach nicht mehr auszusprechen, sondern es gab Ersatznamen. So wurde zum Beispiel, wenn in der Synagoge ein Text vorgelesen wurde aus der Bibel, aus dem Alten Testament, wurde, wenn der Name Jahwe auftaucht, der Name Adonai genannt. Herr heißt das. Ist euch vielleicht auch schon mal begegnet. Aber es gab auch noch einen anderen Eigennamen für Gott, nämlich Himmel. Sehen wir zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da kommt der verlorene Sohn zurück zum Vater und sagt, ich habe gegen den Himmel gesündigt und gegen dich, gegen Gott und gegen dich. Es war ein Ersatzname für Gott. Also es geht hier um das Reich Gottes. Das Reich der Himmel ist das Reich Gottes. Und Menschen, die geistlich arm sind, sind ein Teil des Reiches Gottes. Hier steht nicht, die dürfen in den Himmel kommen, die dürfen dabei sein beim Reich Gottes. Nein, ihnen gehört das Reich der Himmel. Das ist eine Wahrheit, die so viel tiefer geht. Weißt du, kurz vor Jesus gab es einen anderen sehr berühmten Prediger, einen, der auch wie Jesus voll im Trend war, der absolut innen war, wo jeder wusste, wo er predigt und jeder dorthin gegangen ist, jeder wollte dabei sein. Das Problem war, zu diesem Prediger kamen unzählige Menschen, aber die wenigsten hörten ihm wirklich zu. Es geht natürlich um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, die Botschaft von ihm sagt, ich will euch taufen. Ich will euch taufen, aber die Voraussetzung ist, dass ihr eure Sünden bekennt und bereit seid, euer Leben zu ändern. Und dann kommen Menschen zu ihm, ganze Massen. Menschen, die man nicht gerne im Tempel oder in der Synagoge gesehen hat. Menschen, mit denen niemand gerne zusammen ist, weil sie geistlich so bettelarm sind. Menschen, die so unglaublich weit weg von Gott sind. Diese Menschen, die kommen zu Johannes den Täufer, sie kommen in die Wüste und sie wollen sich von ihm taufen lassen. Und diese Menschen haben Dreck abstecken und die wissen es. Die wissen, dass sie dreckig und arm sind. Und diese Menschen kommen zu Johannes dem Täufer und Johannes fragt sie nicht, zeig mir dein gutes Leben, zeig, dass du dich geändert hast, dann werde ich dich taufen. Nein, ihm ist es egal, ob sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, ob sie regelmäßig an Gottesdiensten teilnehmen. Er sagt, alles, was du tun musst, ist zuzugeben, ihm ist zugeben, dass ihr geistlich arm seid, dass ihr Gott nichts bringen könnt, dass ihr keine fromme Leistung vorzuweisen habt, wenn ihr mit diesem Nichts zu Gott kommt und das bekennt, dass ihr nichts außer Sünde vor Gott bringt und ich euch taufe und ihr euer Leben ändert, dann steht euch der Himmel offen. Das ist die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und Jesus sagt in dieser Seligpreisung nichts anderes. Er sagt quasi genau das Gleiche. Glücklich und beneidenswert bist du, wenn du Gott nichts zu bieten hast und den Mut hast, das auch zuzugeben. Denn zu Johannes dem Täufer kamen auch andere Menschen. Es kamen auch Menschen, die sich für geistlich sehr, sehr reich gehalten haben. Menschen, die alles hatten, außer Sündenerkenntnis. Sie kommen zu Johannes dem Täufer und sie wollen sich auch taufen lassen, weil das gerade irgendwie voll das Ding ist. Und die denken, ich gehe zu Johannes und er macht mich einmal kurz unter Wasser, ich bin getauft. Aber Johannes sagt ihnen nein. Und sie sagen, Moment mal Johannes, weißt du nicht, wer wir sind? Wir sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir sind die geistliche Elite des Volkes. Und Johannes sagt zu ihnen, tut Buße. Sie sagen, Johannes, was? Sünde? Johannes, du verstehst nicht. Wir sind die Geistlichkeit in Person. Wir sündigen nicht. Wir definieren, was Sünde ist. Wir sind die geistliche Elite. Wir sind Heiligkeit und wir stehen vor dir. Und du tust jetzt bitte, was wir dir sagen. Tauf uns. Halte uns kurz unter Wasser. Ich bin christlich aufgewachsen. Wir haben keinen Dreck am Stecken, zumindest keinen, den man sieht. Gott sollte froh sein, dass er uns hat. Und was macht Johannes mit diesen geistlich reichen Menschen? Er schickt sie weg. Er sagt, nein, euch taufe ich nicht, geht weg. Und Jesus macht hier das Gleiche. Er sagt nicht, beneidenswert sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die so viel Wissen haben. Er sagt, beneidenswert und glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig bist du, wenn du weißt, wie gering du vor Gott bist. Wenn du weißt, dass du elendig und arm bist und ohne Erlösung niemals vor Gott bestehen kannst. Denn diesen demütigen Menschen gehört das Reich Gottes. Nicht den besonders Frommen, sondern denjenigen, die erkennen, wie sündig sie sind. Hier wird Selbstzufriedenheit als negative Eigenschaft aufgeführt. Und das ist kompletter Gegensatz zu dem, was wir in der Welt hören. Da heißt es immer, du musst zufrieden sein mit dir selbst. Du musst überzeugt sein von dir selbst. Du musst zufrieden sein. Du musst glücklich sein, so wie du bist. Aber Jesus sagt, glücklich bist du, wenn du weißt, dass du arm und elendig bist. Komplettes Gegenteil. Die zerschlagenen Sünder werden mit dabei sein, wenn das Reich Gottes offenbar wird. Die zerschlagenen Sünder, sie werden ein Teil davon sein. Und wisst ihr, wie die Bibel das Wort zerschlagen definiert? Es gibt einen Psalm, wo beschrieben wird, dass ein Schiff in einem Unwetter an so einen Felsen kracht und komplett zerschlagen wird. Das ist das Wort, was die Bibel benutzt. Komplett zertrümmert. Dieses Wort ist gemeint. Wenn du auf dein Leben blickst und du siehst einen absoluten Trümmerhaufen vor dir. Alles ist zerschlagen, zertrümmert und du hast versucht, gut zu sein, aber du schaffst es einfach nicht. Alles geht den Bach runter. Du sitzt da mit Tränen und siehst die Scherben deines eigenen Lebens, weil du hast es versucht, aber nicht geschafft. Weißt du was? Du hast versucht, dann ein guter Mensch zu sein, ein Christ zu sein, ein guter Christ, aber du schaffst es einfach nicht. Und in dem Moment glückselig bist du. Denn du hast es verstanden. Dann hat Gott dich genau da, wo er dich haben will, genau da, wo du sein musst. In dem Moment, wo du erkennst, dass du absolut arm bist, dass du nichts Gutes in dir hast und in deinem Leben, aus deinem Leben kommt nichts Gutes hervor vor Gott, dann bist du glückselig. Denn dir gehört das Reich der Himmel, wenn du die Erlösung annimmst. Gott hat alles getan, du musst nichts tun. Du musst nichts vor ihm bringen. Als nächstes lesen wir in Vers 4, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Diese zweite Seligpreisung ist vielleicht von der reinen Wortbedeutung her nicht so schwierig wie die erste. Unter Trauer und auch unter Trost können wir uns direkt was vorstellen. Aber ich finde die Aussage dieser Seligpreisung, die trifft so hart. Jesus sagt hier, dass die Trauernden glücklich zu schätzen sind, denn sie werden Trost empfangen in der Zukunft. Nicht falsch verstehen, Jesus sagt hier nicht, glückselig bist du, weil du trauerst. Jesus sagt, glückselig bist du, weil du getröstet werden wirst. Die Bibel redet das Leid und die Trauer hier nicht klein. Die sagt nicht, ach, so schlimm ist das doch gar nicht mit der Traurigkeit. Andere übersetzen auch mit die Leidtragenden. So schlimm ist das Leid doch nicht. So schlimm ist die Traurigkeit doch nicht. Die Seligpreisung meint das nicht. Die Bibel redet das Leid nie klein. Das machen wir Menschen oft. Wir sagen zu anderen, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Alles gut. Aber die Bibel macht das nicht. Was die Bibel macht, ist, sie setzt der Trauer etwas entgegen. Und sie sagt hier quasi, das Leid ist schwer, ja. Und die Trauer ist groß. Die Trauer ist real. Aber die Herrlichkeit und der Trost, den du erleben wirst, ist so viel größer. Ein Missionar verlässt nach vielen Jahren das Missionsfeld. Er hat den größten Teil seines Lebens in einem Stamm in Afrika verbracht. Und jetzt geht es endlich zurück nach Hause. Er fährt mit einem großen Schiff zurück nach Amerika. Und wie es der Zufall so will, befindet sich der Präsident der Vereinigten Staaten auch auf diesem Schiff. Der war für ein paar Tage auch in diesem Land, hat da ein bisschen Urlaub gemacht und kommt jetzt zurück. Endlich nach Hause. Und als das Schiff dann irgendwann im Hafen von Amerika einläuft, geht der Missionar auf seinen Balkon und guckt auf das Land. Und er sieht, wie Scharen von Menschen am Hafen stehen. Und sie alle erwarten den Präsidenten. Sie jubeln ihm zu, sie haben Schilder dabei. Sie freuen sich, den Präsidenten zu sehen. Und in diesem Moment wird dieser Missionar unfassbar traurig. Und er spricht zu Gott und sagt, Gott, 30 Jahre auf dem Missionsfeld habe ich dir gegeben. 30 Jahre meines Lebens habe ich geopfert für dich. dieser Präsident, der war ein paar Tage Urlaub machen und wird hier so empfangen. Und ich opfer 30 Jahre für dich und komme zurück. Und ich komme wieder nach Hause und da ist niemand, der auf mich wartet. Keiner, der mich in Empfang nimmt. Und dieser Mensch wird unglaublich traurig. In dem Moment hört er, wie Gott zu ihm spricht: Mein Kind, du bist noch nicht zu Hause. Was ich dir damit sagen will, du bist noch nicht zu Hause. Den Trost, der in dieser Seligpreisung angesprochen wird, den spürst du vielleicht noch nicht so deutlich. Und du fühlst dich immer noch in deiner Trauer so alleine gelassen. Ich will dir sagen, es kommt der Tag, an dem du getröstet wirst. Du hast jetzt das Gefühl, dass deine Trauer dein Leben bestimmt. Es ist wie so eine dunkle Wolke, die über allem schwebt und alles Farbige und Frohe in deinem Leben dunkel und trist macht. Da ist niemand, der deine Trauer nachvollziehen kann. Und du schaust dich um in der Jugend und die anderen, sie sehen so glücklich aus und bei dir überhaupt nichts. Du bist nicht glücklich. Vielleicht spielst du sogar froh, während du hier bist, aber wenn du abends nach Hause gehst, dann packt dich die Traurigkeit, das Leid und die Einsamkeit und du denkst, niemand sieht dich. Und vielleicht weinst du so viel in letzter Zeit und die Trauer und das Leid sind groß in deinem Leben. Und manchmal liegst du nachts wach in deinem Bett und die Tränen tropfen in dein Kopfkissen. Dann will ich dir sagen, da ist jemand, der diese Tränen sieht. Und vielleicht gehst du tagsüber allein in dein Zimmer, um einfach mal zu weinen, weil dir alles gerade zu viel ist. Weil dein Leben dich so kaputt macht. Der Streit in der Familie, der Verrat von den Freunden, die Einsamkeit, die Ausgrenzung. Du gehst in dieses Zimmer und weinst. Du willst alleine sein und einfach mal weinen. Weißt du was? In diesem Zimmer ist noch jemand. Jesus ist da. Er sieht dich und deine Tränen bewegen ihn. Er will dir beistehen. Er will dich trösten. Und ich kann dir nicht versprechen, dass die Dinge, die dich zum Weinen bringen, die dich trauern lassen, sofort aufhören. Dass der Trost sofort kommt. Aber eine Sache weiß ich. Da ist einer, der dich sieht. Einer, der jede Träne und jeden Grund für diese Träne kennt. Und das lässt ihn überhaupt nicht in Ruhe. Gott ist nicht kalt, er ist nicht weit weg. Er ist dir nahe und ihn bewegt, was dich bewegt. Und das ist die Verheißung, die in der Seligpreisung schwingt. Du wirst getröstet werden. Spätestens im Himmel. Und wisst ihr, in der Bibel steht sogar, wie sich diese Seligpreisung erfüllen wird. In Offenbarung 21, Vers 4 steht, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Weißt du, ich liebe diesen Vers. Und in diesem Vers siehst du, wie du getröstet werden wirst. Und weißt du, warum ich diesen Vers so heftig finde? Wenn du die Offenbarung mal durchliest und dir anguckst, wie wird Gott da beschrieben, dann ist Gott immer erhaben auf einem Thron, der das ganze Geschehen in der Offenbarung, was drunter und drüber geht, lenkt. Der dem Engel sagt, du mach mal das, du Engel mach jetzt das. Er steht und schwebt über allem und hat die Kontrolle, erhaben in seinem Thron. Aber in dem Moment, wo die Trauernden ankommen, wird Gott ganz anders beschrieben. Dann schickt er keinen Engel, der gerade nichts zu tun hat. Da wischen wir die Tränen von den Trauernden ab. Nein, dann steigt Gott selber von seinem Thron. Der allmächtige Herrscher steigt von seinem Thron, um dir die Tränen abzuwischen. Er wischt dir selbst die Tränen ab. Und dann hat deine Trauer ein endgültiges Ende. Dann ist alles Leid vorbei. Für immer. Für immer. Und deswegen bist du glückselig, wenn du gerade durch Traurigkeit gehst. Weil Gott selbst dich trösten wird. Er hat es versprochen und er wird es tun. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, die Verse 5 bis 9, wenn Veränderung Frieden schafft. In den nächsten Seligpreisungen geht es um Menschen, die durch Gott ein verändertes Verhalten an den Tag legen. Als Beispiel direkt Vers 5, können wir uns direkt anschauen. Ich lese nochmal vor. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, wer sind die Sanftmütigen und von welchem Land spricht Jesus hier? Sanftmütig, dieser griechische Begriff, der hier steht, der kommt nur ganz selten im Neuen Testament vor. Unter anderem in Matthäus 11, Vers 29, wo Jesus sagt, mein Joch ist leicht, denn ich bin sanftmütig. Oder später noch in Matthäus im Einzug von Jerusalem, wo dann über Jesus gesagt wird, der sanft auf einer Eselin reitet. Dieses Tier, da hat noch nie jemand drauf geritten. Und Jesus reitet drauf und er ist sehr sanft mit diesem Tier. Und das ist das Wort, was hier gemeint ist. Ich habe mal im Duden nachgeguckt und da wird das Wort so beschrieben. Gut, gutmütig, gütig, herzensgut, mit Herz, mitfühlend, warmherzig, friedlich, harmlos. Das schwingt alles mit, wenn Sanftmut gemeint ist. Und von Natur aus sind die Menschen unberechenbar, launisch, schroff. Aber der Heilige Geist macht uns sanftmütig. Sanftmut beinhaltet die Annahme der Tatsache, dass man selbst niedriger gestellt ist als andere. Und Jesus sagt, diese Menschen werden das Land erben. Das klingt ja erstmal ein bisschen schlechter als das gerade. Ne? Die Trauernden kriegen den Himmel und die Sanftmütigen, die kriegen das Land, die Erde. Aber mit diesem Land ist die zukünftige Erde gemeint, die neue, perfekte Schöpfung im Himmel. Diese Menschen, die Sanftmütigen, werden ein Grundstück im Himmel besitzen. Die Menschen, die sanftmütig sind, die ziehen in dieser Welt immer den Kürzeren. In dieser Welt muss man sich durchsetzen, man muss auf sein Recht bestehen, aber ein Mensch, der sanftmütig ist, wird ausgenutzt. Jemand, der alles mit sich machen lässt. Solcher Mensch leidet viel. Er steht immer hinten in der Reihe, während sich andere vordrängeln. Er nimmt es hin und schweigt. Eventuell wird ihn sogar ihr Besitz, ihr eigenes Grundstück von irgendwelchen Menschen, die sich durchsetzen können, die einen stärkeren Charakter haben, abgezogen. Und dieses Grundstück gehört ihnen nicht mehr. Und Jesus sagt hier, dass diese Menschen, er preist sie hier, und sie haben aufgrund ihrer Sanftmut Besitz und Grundstücke verloren. Und andere gierige Menschen haben sich die gekrallt. Aber eines Tages werden sie Land besitzen im Himmel und das kann ihnen keiner wegnehmen. Das sind die Sanftmütigen. Und wenn du in dieser Welt den Kürzeren ziehst, die anderen schreiben ab und bekommen eine gute Note, du nicht und sitzt da mit einer schlechten Note. Die anderen arbeiten schwarz, sie stehlen und haben am Ende des Monats viel mehr Geld als du. Du bist mit viel weniger Geld da. In solchen Momenten bist du glückselig zu preisen. Denn im Himmel wird es Gott dir ausgleichen und vergelten. Die nächste Seligpreisung, Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Als nächstes spricht Jesus die Menschen an, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und er sagt, sie werden gesättigt werden. Hunger und Durst kennen wir alle aus dem Leben. Vielleicht hat jetzt gerade hier einer Hunger oder Durst. Ihr kennt es alle. Wobei, wenn wir ehrlich sind, hat wahrscheinlich keiner von uns wirklichen Hunger und wirklichen Durst erlebt. Unsere Omas und Opas, die kennen das vielleicht noch, wie es ist, wenn man kurz vor dem Tod steht, weil man nichts zu essen hat. Das ist wirklicher Hunger. Aber sowohl der Hunger als auch der Durst beschreiben ein Verlangen nach etwas, was man gerade nicht hat. Man hat Hunger, weil man essen will, man kann aber gerade nicht essen. Man hat Durst, weil man will was trinken, man kann aber gerade nicht trinken. Man sehnt sich nach Essen oder nach Trinken. Und man sehnt sich so sehr danach. Wenn man wirklich Durst hat, sehnt man sich so sehr danach, Wasser zu trinken. Und diese Menschen, die Jesus hier beschreibt, die sehnen sich so nach der Gerechtigkeit. Und Jesus ist die Gerechtigkeit in Person. In ihm wird das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, was tief in uns ist, eines Tages gestillt. Die Menschen, die sehnen sich nach Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit. Diese Menschen, die werden im kommenden Reich von Gott beschenkt. Sie werden diese Gerechtigkeit erleben. Jesus sagt nicht, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie bekommen zu essen von mir. Sondern Jesus sagt, sie werden gesättigt werden. Komplett, da ist kein Verlangen, was Jesus nicht stillen wird. Komplett gesättigt. Gott stillt alle Bedürfnisse und Sehnsüchte. Wenn du in die Welt guckst, wenn du die Nachrichten guckst, dann wirst du dieses Gefühl kennen. Du liest eine Geschichte, du hörst irgendeine News von unglaublichem Leid, das einer Person zugefügt wird. Und man wird richtig zornig über diese Ungerechtigkeit. Und man sehnt sich so sehr nach einer Welt, wo alles gut ist, die gerecht ist, wo Frieden herrscht. Weil wir Menschen eigentlich für genau so eine Welt von Gott geschaffen wurden. Und in diesem Moment sagt Jesus, glückselig bist du. Nicht, weil du den Hunger hast gerade, sondern weil du wissen darfst, eines Tages wird dieser Hunger ein für alle Mal gestillt sein. Du wirst gesättigt sein. Eines Tages bist du bei Gott und dann regiert die Gerechtigkeit. Als nächstes in Vers 7 sagt Jesus, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wer barmherzig ist, wird Barmherzigkeit empfangen. Wer barmherzig gegenüber Mitmenschen ist, wird Barmherzigkeit von Gott empfangen. Barmherzigkeit, man könnte auch sagen, mitfühlend, milde tätig gegenüber Notleidenden, Verständnis für die Not anderer zeigen. Barmherzigkeit ist auf jeden Fall aktives Mitleid. Es ist aktiv werden. Es gibt immer viele Leute, die religiöse Gedanken gut finden, die Predigten gut finden, aber wenige, die wirklich aktiv werden. Es geht darum, wirklich aktiv den Leidenden zu helfen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist Barmherzigkeit. Er opfert sich auf, er nimmt diesen verletzten Mann mit und kümmert sich um ihn. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist auch, wenn jemand Strafe verdient, darauf zu verzichten. Das ist die Barmherzigkeit, die wir zum Beispiel von Gott bekommen. Es geht darum, notleidenden Menschen liebevoll zu begegnen. Es gibt in der Bibel eine perfekte Geschichte, um diese Seligpreisung zu verdeutlichen. Es geht um einen Knecht, der seinem Herrn eine unglaubliche Summe an Geld schuldet. Wenn man das ausrechnet, dann müsste dieser Knecht für 164.000 Jahre für den Herrn arbeiten, um seine Schuld zurückzuzahlen. Also eine völlig absurd hohe Menge Geld. Und obwohl es so eine riesige Menge Geld ist, sagt der Herr, ich erlasse dir diese Schuld. Ich weiß, du kannst sie niemals abbezahlen. Ich erlasse dir die Schuld, er ist barmherzig. Er erlässt ihm diese Schuld. Und dieser Mann, der findet auf dem Weg nach Hause einen anderen Knecht, der ihm Geld schuldet. Wenn man die Zahl ausrechnet, dann ist es ungefähr 2 Jahre müsste er für ihn arbeiten, um diese Schuld zurückzuzahlen. Das ist auch keine kleine Summe. 2 Jahre ist viel. Aber verglichen mit dem, was er gerade erlassen bekommen hat, ist es wirklich verschwindend gering. Und dieser Knecht, der fordert das Geld von diesem Mitknechten ein und sagt, gib mir das sofort zurück. Und er kann es nicht und deswegen schmeißt er ihn ins Gefängnis und sagt, du bleibst so lange im Gefängnis, bis du es mir zurückzahlen kannst. Und der Herr, der dem ersten Knechten diese große Schuld erlassen hat, der hört von dieser Geschichte. Und er wird sehr traurig. Und er lässt diesen Knecht wieder zu sich bringen und konfrontiert ihn damit und sagt, was soll das? Ich habe dir so eine große Schuld erlassen und du nicht. Du kannst nicht mal dieses bisschen deinem Mitmenschen erlassen. Dann will ich auch dir das Ganze nicht erlassen und du gehst genauso ins Gefängnis wie dein Mitknecht. Wisst ihr, natürlich war dieser Knecht eigentlich im Recht. Er hat ihm diese Summe geschuldet. Es war sein Recht, es einzutreiben. Aber er war überhaupt nicht barmherzig dabei, verglichen mit der Barmherzigkeit, die er bekommen hat. Das ist unbarmherzig sein. Und wie häufig handeln wir auch unbarmherzig. Und Gott sagt hier, wenn du barmherzig bist, dein Mitmenschen, dann werde ich dir auch barmherzig sein. Aber wenn du unbarmherzig bist, dann werde ich auch unbarmherzig sein. Und genauso wie der Herr dann hier die alten Schulden wieder rausholt, macht Gott das dann auch. Wenn du dich weigerst, anderen zu vergeben und du entwickelst einen richtigen Hass auf bestimmte Menschen. Der hat dir ja ungerecht getan. Es ist ja richtig. Aber trotzdem sollst du barmherzig sein. Gott hat dir eine so unglaubliche Schuld vergeben. Da kannst du deinem Mitmenschen doch diese Kleinigkeit vergeben. Manchmal ist es auch keine Kleinigkeit. Manchmal sind es wirklich schlimme Dinge, die andere Menschen uns angetan haben. Aber Gott sagt nicht, du musst bis zu dieser Stufe an Sünde vergeben, darüber hinaus nicht. sondern Gott sagt, sei barmherzig, vergib. Glückselig bist du, wenn du barmherzig bist, denn du wirst auch im Gott, von Gott im Himmel, im Preisgericht Barmherzigkeit erfahren und empfangen. Die nächste Seligpreisung, Vers 8. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Vers 7 war der Umgang mit anderen Menschen, barmherzig gegenüber anderen sein. Vers 8 konzentriert sich mehr auf die Beziehung mit Gott. Es geht darum, ein reines Herz zu haben. In den Psalmen wird das unter anderem gut erklärt. Da wird beschrieben, wer darf zu Gott kommen? Und die Antwort ist, die unschuldige Hände und ein reines Herz haben, die dürfen zu Gott kommen. Dessen Herz von Gott reingewaschen ist. Rein meint hier vollkommen. Keine falschen Motive, absolut heilige Gedanken. Ich habe letztens eine Werbung gesehen von Ariel, die haben so Waschmittel. Und deren Slogan ist, nicht sauber, sondern rein. Das ist der Slogan von ihr. Also nicht nur sauber, sondern rein. Noch so eine Stufe größer. Und diese Menschen, die ein reines Herz haben, die werden Gott schauen. Und das ist auch eine zukünftige Aussage. In Offenbarung 22, Vers 4 lesen wir, und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das ist eine zukünftige Sache. Wir werden Gott sehen, aber zum Teil erfüllt sich das schon jetzt. Denn es gibt insgesamt 4 Arten, in denen sich diese Verheißung erfüllt. Erstens können wir Gott in der Gemeinschaft, im Wort, in der Bibel und im Heiligen Geist erkennen. Zweitens ist es so, wir lesen davon in der Bibel, dass Gott manchmal Menschen übernatürlich erscheint. Dass wir so Gott sehen. Und drittens können wir Gott in der Person Jesu sehen. Jesus sagt über sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer sich anguckt, wie ich handle, der guckt an, wie Gott handelt. Und das vierte ist das Zukünftige. Wir werden Gott in Ewigkeit sehen. Auf der nächsten Folie seht ihr den berühmtesten Prediger wohl jemals. Das ist Charles Spurgeon. Habt ihr bestimmt schon mal davon gehört. Und er schreibt auch darüber, wie er Jesus, wie er ihm begegnet ist, wie er ihn gesehen hat. Spurgeon war ein Mann, der sehr viel Verzweiflung und Traurigkeit in seinem Leben hat. Er wäre gern religiös, er hat viel gebetet und er hat viel in der Bibel gelesen, aber selbst die schönsten Verheißungen Gottes haben sich für ihn irgendwie wie so eine Drohung angefühlt. Und er hat so viele Gottesdienste besucht und war total verzweifelt, weil er das Evangelium nicht gehört hat. Und eines Tages, Sonntagmorgen, er ist wieder auf dem Weg zur Kirche und es kommt ein riesiger Schneesturm über den Ort und er kann nicht weiterfahren. Also steigt er, es war mit einer Kutsche unterwegs, steigt aus seiner Kutsche und geht einfach ein Stück. Er geht, biegt in so eine Nebenstraße ein, einfach, und er sieht ein Kirchengebäude, ein kleines Kirchengebäude. Er denkt sich, ich war eh auf dem Weg in die Kirche, ich kann ja auch hier hingehen. Er geht rein und gerade läuft der Gottesdienst. Es sind gerade mal 12 Leute da. Der Prediger ist an dem Tag sogar ausgefallen und ein einfacher Mann aus den Reihen geht auf die Kanzel. Und er liest aus Jesaja, schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erden. Seht und ihr werdet erlöst, nur sehen, du musst nichts tun. Es ist nicht, sehen ist was Einfaches. Es ist egal, ob du arm oder reich bist, ob du eine kräftige Bildung hattest oder nicht, du kannst sehen. Deswegen sieh auf Jesus. Jeder sieht auf sich selbst. Aber das bringt nichts. Sieh auf Gott. Und dann tut dieser Prediger etwas sehr Ungewöhnliches. Er guckt in die Reihen und er sieht da hinten Spurgeon sitzen. 12 Leute sind nur da, also sieht er ihn sofort. Und er sieht so deprimiert aus. Und er spricht diesen jungen Mann an und er sagt direkt, junger Mann, Sie sehen so elendig aus und ich möchte Ihnen etwas zurufen. Sieh auf Christus. Und Spurgeon schreibt, und ich sah, in diesem Moment war die dunkle Wolke meines Lebens weg und ich sah die Sonne. Ich hätte aufspringen können und Loblieder singen können. Spurgeon hört eine Predigt und er begegnet Jesus. Er sieht ihn. Er sieht ihn. Und darauf kommt es an, dass du Jesus siehst. Und wenn du mit einem reinen Herzen zu Jesus kommst, dann darfst du ihn auch schon hier auf der Erde in seinem Wort sehen. Und eines Tages im Himmel von Angesicht zu Angesicht, glückselig bist du. Ich komme zum letzten Vers in diesem zweiten Abschnitt, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die Friedensstifter und ihre Verheißung ist, sie werden Söhne oder auch Töchter Gottes heißen. Friedensstifter zu sein, ist eine Eigenschaft, die göttlich ist. Friedensstifter sein ist überhaupt nicht typisch Mensch. Wer ein Friedensstifter ist, zeigt damit, dass er zu Gott gehört. Es sind nicht friedliche und harmoniebedürftige Menschen, die hier gemeint sind. Es sind Menschen, die sich aktiv für den Frieden einsetzen. Natürlicherweise will man sich lieber nicht einmischen, wenn irgendwie was ist. Wenn Streit aufkommt, einfach zurückhalten, nicht einmischen. Das ist die natürliche Haltung. Aber der göttliche Ansatz ist, handeln und Frieden schaffen. Auch wenn das bedeutet, dass man selber Beschimpfung und Verleumdung abbekommt. Und es sagt hier nicht, durch Friedensstiften wirst du ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes, sondern Kinder Gottes zeigen sich daran, dass sie Frieden stiften. Es ist andersrum. Und in der Welt haben wir alles andere als Frieden. Überall gibt es Kriege und Konflikte, global, aber auch ganz persönlich in deinem Leben. Streit, Beleidigung, Verletzungen. Und als Christ sollte dich das stören. Es sollte dir ein großes Ärgernis sein. Und es sollte so groß sein, dass du dich dafür einsetzt und Frieden und Versöhnung schaffst in deinem Umfeld. Und das geht oft mit Spott einher. Man wird komisch angeguckt. Und oft ist es für einen selber schwer, Frieden zu schließen, obwohl man selber noch verletzt ist. Aber in diesem Moment, sagt Jesus, bist du zu beneiden. Glückselig bist du, denn in dem Moment zeigst du der Welt, dass du ein Kind Gottes des Höchsten bist. Ich komme zu meinem letzten Punkt, wenn Verfolgung Hoffnung bringt. Die letzten Seligpreisungen haben beide das gleiche Thema. Anders als vorher, wo sich jede so ein bisschen jeder hatte so ein bisschen ein eigenes Thema, widmet Jesus der Verfolgung zwei Seligpreisungen. Und ich lese die beide direkt hintereinander, einmal die Verse 10 bis 12. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Obwohl diese beiden Seligpreisungen dasselbe Thema haben, gibt es doch einige Unterschiede. Einmal sind die Angesprochenen wegen der Gerechtigkeit verfolgt und einmal wegen Christus, wegen meines Namens willen. Einmal sagt er, glückselig ist wer. Und in der zweiten Seligpreisung spricht Jesus die Jünger direkt an. Er sagt, glückselig seid ihr, nicht mehr glückselig ist wer. Einmal der Lohn ist und beim zweiten Mal euer Lohn ist. Er spricht sie wieder ganz direkt an. Wenn Verfolgung auf dem Programm steht, dann ist das ein gutes Zeichen. Und hier gibt es eine Einschränkung. Die Verfolgung ist nicht aufgrund der Fehler von den Menschen, dass sie irgendeine Straftat begangen werden und dann werden die von der Polizei verfolgt und denken, okay, glückselig bin ich. Nein, es ist wegen Jesu Namen willen oder wegen der Gerechtigkeit willen. Das Reich Gottes gehört Gläubigen, die wegen des richtigen Handelns leiden müssen. Ihr reines Leben verdammt die Welt, die sind Licht. Und daraus entsteht Anfeindung. Die Menschen hassen ein gerechtes Leben, denn es zeigt ihnen auf, wie ungerecht sie selber sind. Und dieselbe Verheißung, bei der ersten Seligpreisung hier finden wir dieselbe Verheißung, wie in der, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben. Ihrer ist das Reich der Himmel. Wir lesen hier nicht, der Herr wird ihre Verfolger vernichten und die Verfolgung wird ausbleiben. Nein, wer Gottes Freund ist, ist der Welt Feind. Verfolgung ist eine ganz natürliche Folge der Nachfolge. Die Gabe des Reiches Gottes übertrifft aber die Leiden der Verfolgung. Und die letzte Seligpreisung, die fällt nochmal komplett aus dem Muster. Im Hebräischen ist es üblich, dass das Wichtigste zum Schluss kommt. Es ist die einzige Seligpreisung, die über zwei Verse geht. Davor ist Jesus, hat er in sehr kurzen und knappen Sätzen gesprochen. Jetzt wird er ausführlicher. Und neu ist auch, er fordert zur Freude und zur Erinnerung auf. Als erstes beschreibt er diese Menschen mit, sie schmähen euch. Also sie machen euch wörtlich runter, sie beleidigen euch, sie machen sich über euch lustig. Und das zweite ist, sie verfolgen euch. Diese Worte, die schreiten auch irgendwann zur Tat und sie werden verfolgt. Es geht um Christen, die gesellschaftliche und politische Nachteile erleiden, die moralische und religiöse Angriffe erleben, die man versucht zu brandmarken, auszugrenzen, auszustoßen. Ich denke da zum Beispiel an die Anklage gegen Stephanus in der Apostelgeschichte, wo er vor den Hohen Rat gestellt wird und alle ihn verklagen mit falschen Zeugen. Sie reden lügnerisch gegen euch, das ist damit gemeint, mit falschen Zeugen, sie setzen Gerüchte in die Welt, sie grenzen diese Menschen aus. Und sofern diese Dinge gelogen sind und nicht auf eigenen Fehlern beruhen, sollen wir glückselig sein. Unsere Beziehung zu Jesus hat schicksalhafte Auswirkungen. Jesus verschweigt die Kosten der Nachfolge nicht. Er sagt, um meinetwillen werdet ihr Verfolgung leiden. Das Motiv der Verfolgung liegt in der Beziehung zu Jesus. Und diesem Moment sollen wir uns freuen. Es gibt eine coole Geschichte in der Apostelgeschichte, wo die Apostel vor den Hohen Rat gebracht werden. Und der Hohe Rat, die Pharisäer, die geben ihnen richtig Ärger, weil sie Jesus verkünden. Aber die wissen auch, okay, die haben jetzt nichts Verbotenes gemacht, wir können die jetzt nicht irgendwie gefangen halten. Vor allem das Volk feiert die alle, das wäre komisch. Also sagen die, okay, geht wieder. Und die peitschen die noch aus und sagen, okay, wir schlagen euch und jetzt geht und sagt auf keinen Fall noch etwas über Jesus. Und dann lesen wir von diesen Aposteln, dass sie glücklich davon gingen, weil sie würdig erachtet wurden, für Gott zu leiden. Und Jesus sagt, wir sollen an die Propheten denken, die auch im Alten Testament immer wieder verfolgt und angefeindet wurden. Und wir sind ihnen gleich. Wir sind genauso vor Gott wie diese Propheten, weil wir auch für Jesus leiden. Wisst ihr, diese letzte Seligpreisung, die hat in meinem Leben eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Wenn du mich kennst, ich weiß nicht, wie du mich beschreiben würdest, wenn du mal Dieter und Justin fragst, wir haben jahrelang zusammen Jugendarbeit gemacht, dann würden die mich wahrscheinlich als vorlaut, mutig vielleicht auch oder irgendwie offen, redet viel, irgendwie so in die Richtung beschreiben. Aber das war nicht immer so. Ich war früher sehr schüchtern. Ich war sehr zurückhaltend. Ich bin aufgewachsen in der großen Gemeinde hier in Espelkamp. Vielleicht kennen es manche. Und ich bin erst mit 15, war das glaube ich, in die FEBG gekommen. Und so bin ich groß geworden in der großen Gemeinde. Und wer Leute aus der großen Gemeinde kennt, der weiß, man sieht ihnen immer an, dass sie aus der großen Gemeinde kommen. Sie haben ein bestimmtes äußerliches Erscheinungsbild, was da halt gepredigt wird, ob das jetzt richtig ist, sei mal dahingestellt, aber man erkennt sie. Und so war es auch bei mir und so bin ich in die Schule gegangen und ich wurde von der 5. bis zur 10. Klasse heftig gemobbt für meinen Glauben. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwo lang geht und die Leute lachen hinter einem Rücken über einen. Wenn in der Klasse Gruppenarbeit angesagt ist und keiner will mit dir eine Gruppe machen. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn die anderen immer über dich tuscheln, wenn sie sich lustig machen, wenn du angefeindet wirst, wenn du beleidigt wirst, als Babse abgestempelt wirst und das Opfer der Klasse bist. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Das war jahrelang Realität in meinem Leben. Und ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen, weil ich wusste, da wartet nur Anfeindung auf mich. Und wisst ihr, viel später habe ich diese Seligpreisung gelesen, die letzte, wo steht, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, was eigentlich passiert ist. Ich habe Anfeindung erlebt über Jahre hinweg, wegen meinem Glauben, um den Namen Jesu Christi willen. Und ich weiß, dafür werde ich einen Lohn im Himmel bekommen. Nicht, weil ich so krass war und diese Jahre so heftig durchgehalten habe, ich war völlig verzweifelt, sondern weil Gott es hier versprochen hat. Weil Gott sagt, ich werde dich belohnen. Und ich kam zu einem Punkt, wo ich den Leuten, die mich über Jahre runtergemacht haben, gedankt habe. Weil ich wusste, dank euch werde ich im Himmel eine Belohnung bekommen und das kann mir keiner wegnehmen. Das kann mir keiner wegnehmen. Und das ist diese Seligpreisung. Wenn du Leid erlebst, wenn du fertig gemacht wirst, wenn du wegen deinem Christsein Nachteile erlebst, in der Ausbildung, in der Schule, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, wo auch immer, und angefeindet wirst, dann sollst du dich in dem Moment freuen. Nicht, weil das Leid so gering ist, sondern weil du weißt, ich sammle gerade Schätze im Himmel und das kann mir keiner nehmen. Und das ist so viel größer als alles Leid, was du hier erlebst. Und diese letzten beiden Seligpreisungen, die haben Kraft. Im Leben läuft nicht immer alles glatt, auch nicht als Christ. Und du wirst auch als Christ harte Zeiten haben, manchmal härter als die Menschen, die keine Christen sind. Und es kann dich absolut fertig machen. Aber hier stellt Jesus etwas entgegen, genauso wie am Anfang, wo er dem Leid, der Trauer, den Trost im Himmel entgegengestellt hat, stellt er hier dem Leid und der Anfeindung durch Verfolgung, durch Ausgrenzung, stellt er eine Belohnung im Himmel entgegen. Und die ist viel, viel größer als alles, was wir hier erleiden können. Gott wird das nicht, er wird das vergelten, er wird es nicht einfach so stehen lassen, was du für ihn erleidet hast. Gott lässt dich nichts schenken, er wird es dir doppelt und dreifach zurückgeben, was du hier an Leid erlebst. Es ist wirklich kein Vergleich, es ist kein Vergleich zwischen dem Leid, das du jetzt erlebst und dem Lohn, der dafür im Himmel auf dich wartet. Und deswegen kannst du dich im Leid freuen, weil du weißt, eines Tages bekomme ich dafür einen Lohn. Und deswegen glückselig bist du, wenn du würdig befunden wirst, für Gott zu leiden. Es gibt ein Lied, was ich sehr mag, es ist das Lied Ewigkeit, weil es genau diese Perspektive beschreibt. Es zeigt die Perspektive auf die Ewigkeit. Es wurde geschrieben, als die Band verfolgte Christen besucht hat. Und sie haben sich gefragt, wie können diese Christen in dieser heftigen Verfolgung überhaupt überleben? Wie können sie klarkommen? Und die einzige Lösung, die sie hatten, war, indem sie auf die Ewigkeit schauen. Das Einzige, was diesen verfolgten und leidenden Christen, die täglich um ihr Leben bangen müssen, Hoffnung gibt, ist die Perspektive auf die Ewigkeit, dass deine Belohnung auf sie wartet. Das ist das, was Hoffnung gibt. Jesus hält mit der Bergpredigt eine Rede, die so tief ist. Die so tief ist, dass wir sie niemals völlig begreifen können. Es ist das Zentrum der Theologie von Jesus. Das finden wir in dieser Rede. Es ist eine Predigt, die seit Jahrhunderten Menschen bewegt und Menschen berührt. Und Jesus wählt einen ganz besonderen Weg, um diese Predigt einzuleiten. Er nimmt die Seligpreisungen als Einstieg. Und die Seligpreisungen, die drehen den Maßstab der Welt komplett um. In der Welt bist du was, wenn du dich durchsetzt. Wenn du für dein Recht einstehst und teilweise auch unfair bist, aber so kommst du in der Welt voran. Das sind die Menschen, die wirklich erfolgreich im Leben sind, die keine Skrupel haben, die andere betrügen ohne und ins Gesicht lügen, ohne irgendwie rot zu werden. Das sind die Menschen, die in der Welt Erfolg haben und die vielleicht kurzzeitig glücklich sind. Aber Jesus dreht das hier komplett um. Er spricht Personen an, die kein leichtes Leben haben. Im ersten Punkt haben wir uns angeschaut, dass Gott Personen anspricht, die Leid und Trauer erleben und die sich ihrer eigenen Armut im Geist komplett bewusst sind. Als zweites redet Jesus zu Menschen, die ein verändertes Leben durch Gott an den Tag legen, die barmherzig sind, die rein sind, die Friedensstifter sind, die sanftmütig sind und nach Gerechtigkeit hungern. Und im dritten Punkt geht es um verfolgte Menschen. Aus einer menschlichen Perspektive geht es um die Verlierer dieser Welt. Es geht um die Loser, die dastehen und von allen ausgenutzt und ausgebeutet werden und leiden. Jesus sagt zu diesen Menschen, glückselig bist du. Die Welt setzt sie herab, sie nutzt solche Menschen aus. Aber Jesus zeigt die geistliche Dimension. Und das ist die große Botschaft der Hoffnung aus den Seligpreisungen. Wenn es dir schlecht geht, wenn du für deinen Glauben leidest, dann darfst du wissen, dass Jesus dich sieht. Und wenn man die Perspektive auf die Ewigkeit hat, dann sieht man, dass diese Menschen die sind, die wirklich glücklich sind. Das sind genau diese Menschen. Es sind die Menschen, die in der Welt glücklich scheinen, sind die, die sich durchsetzen können, andere ausnutzen, die nehmen, was sie wollen. Aber diese Menschen, die sind nur sehr, sehr kurzfristig glücklich. Wenn du wirkliches Glück in deinem Leben erleben willst, dann halte dich an die Seligpreisungen. Dann bist du glückselig. Die Seligpreisungen geben Hoffnung. Lass mich diese Predigt mit einer Geschichte abschließen. Es geht um ein Missionars-Ehepaar, das in Papua-Neuguinea gedient hat. Und sie reisen dahin und es beginnt natürlich damit, dass sie anfangen, erstmal die Leute kennenzulernen. Sie lernen die Sprache, sie bauen Beziehungen zu den Stammleuten auf und sie starten irgendwann mit der Bibelübersetzung, weil sie die Sprache dann gelernt haben und sie stoßen schnell auf ein großes Problem. In der Sprache von diesem Stamm gibt es kein Wort für das Wort Hoffnung. Es gibt kein Wort dafür. Und einige Jahre streichen ins Land, sie machen weiter, versuchen andere Teile der Bibel zu übersetzen und so weiter. Und irgendwann bekommt diese Familie einen Sohn. Und dieser Junge, der wächst ganz normal mit den anderen Stammeskindern mitten im Stamm auf. Und sie sind so glücklich da. Sie haben diesen Sohn und der macht ihnen so viele Freude. Aber in dem Moment, wo sie nicht glücklicher sein können, kommt eine Krankheit in das Dorf. Und ihr Sohn wird schwer krank und er stirbt an dieser Krankheit. Dieses kleine Kind stirbt. Und der Vater ist gerade dabei, den Sarg für seinen eigenen Sohn zu bauen. Und die Tränen fallen auf dieses Holz, mit dem er arbeitet. Und irgendwann kommt ein Einheimischer zur Tür rein und sieht das Schauspiel. Er sieht, wie der Mann da diesen Sarg baut. Und er fragt den Mann, wollt ihr jetzt auch gehen? Der Mann sagt, nein. Aber der Einheimische sagt, aber ihr könntet doch auch krank werden und auch sterben. Und der Missionar sagt, mein Leben und das Leben meiner Frau ist in Gottes Hand, genauso wie das von unserem Sohn. Und der Einheimische erwidert darauf, ihr Christen, ihr seid schon seltsame Leute. Ihr fürchtet den Tod nicht. Es ist, als könntet ihr durch den Horizont hindurchsehen. Und damit war das Wort für Hoffnung gefunden. Durch den Horizont sehen. Und das ist das, was die Seligpreisungen dir mitgeben wollen. Sie geben dir Hoffnung im Leid. Wenn das Leben dich fertig macht, dann kannst du durch den Horizont hindurchsehen, auf das Ewige. Und da wartet nichts als Freude und Glück auf dich für immer und in alle Ewigkeit. Amen.